HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Bruno Preisendörfer. Gastgeber ist Andreas Bomber. Bruno Preisendörfer ist Schriftsteller und freischaffender Journalistenkollege und hat das eine oder andere Buch veröffentlicht, darunter in den letzten beiden Jahren zwei Bestseller. Als Deutschland noch nicht Deutschland war, hieß das eine, und Als unser Deutsch erfunden wurde, so heißt das aktuelle. Da ging es einmal um die Goethezeit, also die Zeit etwa zwischen 1750 bis 1830, und jetzt um Martin Luther und die Reformationszeit, also etwa die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Luther, Herr Preisendörfer, beschimpfte seine kirchliche Obrigkeit, Albrecht von Brandenburg, den Erzbischof von Mainz, zu dem auch die Stadt Erfurt gehörte, als, Achtung, Scheißbischof. Herr Preisendörfer, fängt wirklich so die deutsche Sprache an?
Naja, das Repertoire von Luther war natürlich recht breit, aber zart beseitet war er nicht. Und er konnte schon mächtig auf die Pauke hauen, konnte auch mächtig abkanzeln. Und die Sprache war für ihn ein Überzeugungstäterwerkzeug. Denn er hat es ja nicht mit irgendwelchen ästhetischen Botschaften zu tun, sondern mit Gottes Wort, mit religiösen Botschaften. Und im Übrigen, was auch diese Tonlage nochmal bekräftigt, hat er seine Deutschen, wie er sagt, meine Deutschen sind grobe Säue. Und Säue erzieht man nicht, indem man den Perlen vorwirft, sondern da muss man zu anderen Maßgaben und Maßnahmen greifen.
Er hat dem Volk aufs Maul geschaut. Das ist entweder eine Redensart oder steht irgendwo bei Luther. Ist das so, dass er den Leuten aufs Maul geschaut hat oder dass er eine bewusst deftige Sprache wählte, um sie verstehen zu lassen?
Also diese Sache mit dem Volk aufs Maul schauen ist eine ganz unglückliche Formulierung, die zu sehr, sehr vielen Missverständnissen geführt hat. Luther hat das selber so formuliert. Das steht in dem Sendbrief vom Dolmetschen, also Sendbrief vom Übersetzen. Da hat er diese Formulierung verwandt. Die ist aber insofern irreführend, als es ihm ja darum ging, in allen deutschen Gebieten mit seiner Übersetzung der Bibel verstanden zu werden. Wenn ich dem Volk im Kirchspiel A aufs Maul schaue und es wirklich ernst nehme, dann werde ich ja 50 Kilometer weiter im Kirchspiel B von den Leuten schon wieder nicht mehr verstanden. Luther hat entgegen dieser Formulierung dialektale Wendungen mit wenigen Ausnahmen, mit äußerster Sorgfalt vermieden. Genauso wie er Berufsjargons vermieden hat, weil das dann immer nur die dialektalen Regionen dort verstanden wurde oder nur von den Berufsständen verstanden wurde, weil es ihm sehr darauf ankam, überall verstanden zu werden. Das heißt, im Grunde genommen hat Luther den Leuten aufs Ohr geschaut, um zu gucken, wie kommt meine Sprache, wie kommt Gottes Wort in meiner Sprache durch das Ohr der Menschen in die Seele der Menschen, denn die Seele der Menschen wollte er ja erreichen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, diese Formulierung von ihm zu wörtlich zu nehmen.
Ja, wenn Luther die Menschen deutscher Zunge, deutscher Sprache überall erreichen wollte, das ist ja noch weit über das hinaus, was heute Deutschlands Grenzen ausmacht, dann muss er das ja gekannt haben. Er kam schon rum in der Welt damals, aber wusste er, wie man in, na, ich sag mal, Ostfriesland, in Niederbayern oder in Südbaden spricht?
Na, wie in Niederbayern gesprochen wurde, das konnte er ja sogar nachlesen, weil es gab ja vor ihm schon etliche, die Philologen zählen da sogar, also etliche deutsche Bibelübersetzungen, unter anderem eine niederbayerische. Diese Bibelübersetzungen haben alle nicht das geschafft, was die seine dann erreicht hat, nämlich eben überall verstanden zu werden, weil sie dialektal beschränkt und begrenzt waren. Luther hat auf einer Sprache aufgesetzt, auf einer Verwaltungssprache, ein bürokratisches Monster, die sogenannte sächsisch-meisische Kanzleisprache, die in seinem Herkunftsgebiet ja gültig war und im ganzen Deutschen Reich von den Gelehrten und den Administratoren und den Juristen verstanden wurde. Und auf dieser Kanzleisprache, die eine Schriftsprache war, die aber von den gebildeten und lesefähigen Leuten verstanden wurde, die hat er sozusagen benutzt als Grundlage und hat darauf seinen eigenen Sprachgestus und diese eigene Sprachwucht und diese Power aufgesetzt. Der musste also jetzt gar nicht wissen, wie in Friesland gesprochen wurde oder in irgendeinem kleinen Dorf oder in Nürnberg. Das war gar nicht notwendig, sondern es ging darum, sich von der lokalen Verständlichkeit ja gerade zu lösen. Ja, also die Leute in Zürich. Zwingli haben das ja auch versucht. Die Zwingli-Truppe war übrigens mit der Vollübersetzung der Bibel vor Luther fertig. Das wird auch oft vergessen, dass das war ja nicht irgendwie so eine geniale Ein-Mann-Operation, sondern das war ja ein Team. Nach der Übersetzung als Einzelleistung des Neuen Testaments auf der Wartburg, die Vollbibel war ja ein Team. Das war eine große Sache. Heute würde man sagen, irgendwie eine DFG-geförderte Forschungsprojekt. Ja.
Das heißt also, die Leistung Luthers, um diese Bibelübersetzung einzugrenzen, bestand nicht darin, dass er als Erster die Bibel übersetzt hat, sondern dass er als Erster versucht hat, sie so zu übersetzen, dass sie möglichst viele Leute in allen Gegenden der deutschen Sprache erreicht hat.
Ja, diese Leistung, die ist unerhört. Also das schmälert, wenn man das sozusagen ein bisschen kontextualisiert und in die Zeit einordnet, schmälert das die individuelle Leistung dieses Sprachkolosses in keinster Weise. Also das ist ungeheuer, denn man muss ja daran denken, er musste verstanden werden. Er wollte so nah wie möglich am Urtext sein, also brauche ich Hebräisch, war er eher schlecht. Das hat dann der Melanchthon, der so ein sprachliches Wunderkind war, war da sein Berater. Ich muss an den hebräischen, griechischen, lateinischen Urtexten das messen. Ich muss theologisch korrekt sein, weil sonst kriege ich Probleme mit meinem Gegner, der katholischen Kirche, die mir dann nachweist, das ist alles Ketzerei, das ist alles völlig falsch verstanden. Dann muss ich theologisch korrekt sein und ich muss Gottes Wort so formieren, Gottes Wort in Menschenmund, dass es verstanden wird. Und dann will ich noch sozusagen, und dann, das ist auch sehr wichtig, dann will ich noch, dass meine Bibelübersetzung und die einzelnen Geschichten von den Leuten gemerkt werden kann. Das Alphabetisierungsgrad, je nach Region, Stadt, Land, zwischen 5% und 10%. Das heißt, ich muss mnemotechnische Verfahren einsetzen, Gedächtnisstützen anbieten, also Reime, Binnenreimen, Stecken und Stab, Rat und Tat, damit die Leute sich das sozusagen in der Wiederholung dann einprägen und so sickert das sozusagen sowohl in die individuelle Gedächtnisformation hinein, als auch in das, was man kollektives Gedächtnis nennt. Und das ist eine Wahnsinnsleistung.
Das ist ja etwas, was dann 1900 das bürgerliche Gesetzbuch noch geleistet hat, die ja auch solche Doppelungen brauchten. Haus und Hof, Tag und Nacht, das sind ja solche Tricks, die man im Grunde, die sich bei Luther abgeguckt haben.
Ja, genau. Ja. Diese mnemotechnischen Tricks, genau.
Ja. Viele dieser lutherschen Redewendungen, von denen Sie gesprochen haben, sind ja sprichwörtlich in die Sprache eingegangen. Ich erinnere an das berühmte »Sein Licht unter den Scheffel stellen«. Das ist durch eine Bibelübersetzung in den 70er Jahren, glaube ich, wo die Verantwortlichen sagten, das versteht heute kein Mensch mehr, weil Scheffel ist nicht mehr gebräuchlich. Die haben dann irgendwas unter die Kanne oder so.
Eimer.
Unter den Eimer stellen.
Deshalb hat man das ja als Eimer-Übersetzung verspottet eine Zeit lang.
Ja. Klar, Licht unter den Scheffel stellen, das ist eine altertümliche Redewendung, aber die ist so sprichwörtlich, dass sie doch jeder versteht, auch wenn sie im Alltagsgebrauch eigentlich nur noch sprichwörtlich angewendet wird. Und dann wird das aktualisiert, eigentlich im lutherschen Sinne, aber war das richtig oder war das falsch in Ihren Augen, Herr Preisendörfer?
Naja, also der jetzige Stand der Dinge ist, dass die evangelische Neuübersetzung ja der Auffassung ist, dass es falsch war, den Scheffel zu tilgen. Und jetzt ist er ja wieder da. In der neuen Übersetzung, die vor wenigen Wochen da erschienen ist und sehr erfolgreich verkauft auch wird. Das sind meine Verkaufszahlen lächerlich gegen die Verkaufszahlen der Neuübersetzung der Bibel. Und meiner Meinung nach hat die evangelische Kirche da, also oder dieses Team, dieses Philologenteam, die haben da recht getan, dass sie den Scheffel wieder rehabilitiert haben. Man muss da beweglich sein. Sehen Sie, mir ist zum Beispiel aufgefallen, das fand ich sehr lustig, dass Luther sagt zum Beispiel nicht Arche. Na, jeder kennt, selbst der kirchenfernste und religionsfernste Mensch weiß natürlich die Arche Noah. Bei Luther steht nicht Arche, weil Luther sagt Arche, das ist so ein lateinisch-griechisches Wort, das versteht ja keiner. Luther sagt Kasten. Gott sagt zu Noah, baue dir einen Kasten. Und ich habe immer mit vielen Fragen und Mails an Philologen herauszufinden versucht, wann eigentlich aus Luthers Kasten dann doch auch bei den Protestanten die Arche wurde. Das ist mir nicht gelungen, das herauszufinden. Mhm. Wenn man jetzt heute sagen würde, wir gehen jetzt ganz nah an Luther, dann müsste ich ja die Arche tilgen, müsste wieder Kasten sagen. Dann würde natürlich jeder sagen, habt ihr ein Rad ab? Ja, ihr könnt ja nicht jetzt mit einem Kasten kommen. Ne?
Ja, also so ändert sich dann tatsächlich auch in der Nach-Luther-Zeit. Aber man sieht, wie stark normierende Kräfte der Sprache sind, wie lange sie nachwirken und dass sie dann irgendwann verändert werden. Aber wenn sie wie heute bewusst verändert werden, dann sind wir in der getriebenen Zeit, wo man ja doch sehr gerne auch zurückschaut und gerne alte Gewissheiten hätte, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen in dieser Sendung, ist man dann doch eher bei den alten Begriffen.
Ja, die Aufgabe, die da reklamiert wird, und ich glaube auch zum Teil mit Recht, ist ja, wir wollen zurück an die Urtexte auch. Also im Grunde genommen die gleiche Aufgabe stand dieses Team jetzt, vor der Luther auch schon stand. Wir wollen zurück zu den Urtexten. Wir wollen theologisch korrekt sein und wir wollen wieder stärker zurück zu Luther. Und das kann man dann so sehen und so sehen und dann gibt's natürlich Kontroversen, aber das zeigt ja auch, dass die Sprache ein lebendiges Gebilde ist. Ja, also vielleicht gibt's in 20 Jahren, wenn das Pidgin in Deutsch sich noch weiter verbreitet hat, eine Neuübersetzung, wo man am Deutschen überhaupt nichts mehr erkennen kann, sondern wo alles gepitcht wird, das werden wir dann sehen, das wird dann auch sehr lustig.
Ja, können Sie dann noch ein Buch schreiben, als das Denglisch erfunden wurde, also, genau. Was auch sprachlich gesehen ein interessanter Vorgang ist, wie das passiert. Sie haben, wie üblich in dieser Sendung, Herr Preisendörfer, Musik mitgebracht. Die hat gar nichts mit Luther zu tun. Leos Janáček. Klaviermusik, nicht gespielt auf dem Klavier, sondern auf dem Akkordeon. Der wunderbare Zyklus auf verwachsenem Pfade. Daraus der zweite Satz, das zweite Stück, ein verwehtes Blatt. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Die ist einfach schön. Also da habe ich jetzt keine symbolische Geschichte zu erzählen, sondern die ist ein bisschen melancholisch und ich finde die einfach bezaubernd und schön.
Verwehtes Blatt aus dem Zyklus auf verwachsenen Pfade von Leos Janáček. Gespielt hat Teodoro Ancelotti, eigentlich Musik für Klavier. Und wir haben, Herr Preisendörfer, vor dieser Musik gesagt, das hat mit Luther gar nichts zu tun. Aber wenn man ein bisschen hinhört, diese Melodie, die oben erklingt, das könnte ein lateinischer Hymnus sein, von der Art, wie ihn Luther ja dann für den Gottesdienst in deutscher Übersetzung brauchbar gemacht hat. Luther war ja auch ein Reformator, der mit Musik versucht hat, die Menschen zu erreichen und nicht nur mit der Sprache der Bibelübersetzung. Aber das ist ein anderes Kapitel. Bruno Preisendörfer zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Dieses Buch, als unser Deutsch erfunden wurde, ist ein Bestseller, wenn man den Listen glaubt und damit den Auslagen im Buchhandel folgt. Man stößt auch in den großen Buchhandlungen relativ bald auf diesen Titel, der gleich neben den Krimis liegt, den unvermeidlichen. Reise in die Lutherzeit, als unser Deutsch erfunden wurde. Ketzerische Frage, Herr Preisendörfer, gibt es das eigentlich, Deutsch, eine deutsche Sprache? Wenn heute ein Niederbayer einen Menschen aus dem Erzgebirge trifft und die ihre Sprache sprechen, verstehen die sich doch gar nicht.
Ja, wenn sie Dialekt sprechen, verstehen sie sich nicht. Aber wenn sie beide den Fernseher anmachen und die Tagesschau gucken oder das Heute-Journal gucken, dann werden sie beide das verstehen. Also es gibt eine kompatible, hochsprachliche Verständigung, die eigentlich von allen verstanden wird und auch übrigens in allen Bildungsschichten verstanden wird. Also die Dialekte schleifen sich ja auch ab oder haben sich schon in den letzten zwei Generationen, in den letzten zweimal 25 Jahren abgeschliffen, was natürlich mit der sozialen und der regionalen Mobilität zu tun hat und auch mit dem Medium. Also meine Eltern, die stark dialektal gesprochen haben, als ich klein war, die sprechen heute eher mundartlich. Der knallharte Dialekt, der hat sich abgeschliffen und das hat auch mit den modernen Medien zu tun.
Ja, ein modernes Medium war zu seiner Zeit, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, auch die Lutherbibel, da haben wir drüber gesprochen. Sie haben das Wort Tagesschau gesagt, das ist sehr interessant, denn mit dem Aufkommen des überregionalen, des zunächst mal reichsweiten und dann des bundesweiten, nach dem Krieg bundesweiten Rundfunks und Fernsehens, ist die deutsche Sprache, glaube ich, sehr stark normiert worden. Und ich behaupte, wenn die Tagesschau durch puren Zufall nicht aus Hamburg kommen würde von Anfang an, wo man ein anständiges norddeutsches Deutsch spricht, sondern sagen wir mal aus München vom Bayerischen Rundfunk, dann würden wir heute alle das gerollte R als Norm erachten. Kann das sein?
Ja, wer weiß. Also die Prägungen wären dann vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Das mag schon sein. Ja, so sind wir alle Hamburger geworden.
Das ist ja im Grunde ein Zufall. Gibt es überhaupt Zufälle oder wird so etwas gesteuert? Zum Beispiel im Sinne von Luther, der jetzt nicht eine bestimmte Sprache durchsetzen wollte, sondern eine Verständlichkeit durchsetzen wollte.
Ich glaube, es ist beides der Fall. Also Luther hat ja eine bestimmte Aufgabe und der Aufgabe musste gerecht werden und es setzt natürlich bestimmte sprachlichen Formierungsschritte voraus, sonst schaffe ich das nicht, meiner Aufgabe gerecht zu werden. Aber da ist auch vieles kontingent, wie man hochtrabend sagen könnte als Sprachhistoriker, da ist vieles Zufall. Bei der sprachlichen Evolution, wie bei der biologischen Evolution, ja auch vieles oder das meiste Zufall ist, wenn man jeweils Darwin folgt. Und da es sich um etwas Lebendiges handelt und da es sich um etwas handelt, um das gekämpft wird, um das Auseinandersetzungen stattfinden, und zwar Auseinandersetzungen, die nicht irgendwie schulstubenhafte Auseinandersetzungen waren, sondern da ging es teilweise wortwörtlich um Leben und Tod, ja, bei theologischen Explikationen und Deutungen. Mhm. Immerhin hat man ja nur wenige Jahrzehnte vor Luther den Jan Hus unter freiem Geleit, den böhmischen Rebellen Jan Hus unter freiem Geleit nach Konstanz aufs Konzil gelockt und hat ihn dort auf einen Holzhaufen gesetzt und hat den Holzhaufen angezündet. Das war ja keine philologische Seminardiskussion, sondern das waren Kämpfe. Und da gibt es natürlich auch Ausfälle, da gibt es auch unnötige Ausfälle, es gibt Grobheiten, es gibt Beschimpfungen, es gibt Überzogenheiten, auch in den Bibelübersetzungen. Das ist eben unvermeidlich. Ja.
Als unser Deutsch erfunden wurde, es gibt ja zwei Stufen, zwei Ebenen der Sprache. Ihre Quellen sind schriftliche Quellen, das ist geschriebene Sprache. Wie korrespondiert geschriebene Sprache mit der gesprochenen Sprache damals? Das wissen wir eigentlich nicht, weil es gab keine Tonaufzeichnungen. Wie korrespondiert das? Gibt die geschriebene Sprache die gesprochene Sprache wieder?
Das, glaube ich, kann man so nicht sagen. Luther selber hat das als Belastung empfunden. Er hat geschrieben, dass das gesprochene Wort das lebendige Wort ist, ja, mit dem Atem des Menschen erfüllt, mit dem Seelenatem des Menschen erfüllt. Und das geschriebene Wort ist der tote, starre, kalte Buchstabe. Nun bin ich aber, wenn ich sozusagen meine Reformation vorantreiben will und meine Botschaft verbreiten will und ich glücklicherweise den Buchdruck habe, ich habe Flugblätter, ich kann schon sozusagen fast massenmedial meine Botschaft unter die Leute bringen, dann nutze ich die Schrift, weil ich sonst ja den Leuten das in kleinen Grüppchen alles erklären muss. Und dann habe ich nicht die Möglichkeit, meine Botschaft unter die Leute zu bringen, also mache ich Kompromisse und setze darauf, was ja auch geschehen ist, dass bei den Kanzelpredigten oder bei den Gemeindelesungen, vieles muss ja vorgelesen werden, weil die Leute selber ja gar nicht lesefähig waren, dass das dann sozusagen auf der Vorlage der Schriftlichkeit vermündlicht und verlebendigt wird. Also deshalb ja auch diese Kirchenlieder, da gab es natürlich auch Gesangbücher, wo das dann drin stand. Aber die normalen Gemeindemitglieder haben sich natürlich diese Lieder eingeprägt und konnten die dann auswendig singen. Und auch das ist eine Möglichkeit, dass sozusagen das graue Gelehrten Schriftdeutsch in lebendige Alltagssprache zu verwandeln.
Hat man überhaupt keine Anhaltspunkte, wie die Menschen gesprochen haben, wie das klang, als auf dem Marktplatz in
Wittenberg? Doch, da hat man insofern schon all das Anknüpfungspunkte, weil man eben auf von den regional schriftsprachlichen Zeugnissen rückschließen kann. Also von der niederbayerischen Bibel und von der oberrheinischen Bibel kann ich Rückschlüsse ziehen. Vielleicht nicht jetzt mit einer hundertprozentigen Trefferquote, aber ich kann doch Rückschlüsse ziehen, wie den Menschen jeweils der Schnabel gewachsen war. Oder wenn ich da Reime von dem Hans Sachs zum Beispiel lese. Der Hans Sachs hat ja nicht nur Singspiele da als Meistersinger geschrieben, sondern auch eine Tischzucht. Also wie ich mich zu benehmen habe bei Tisch, wird im Buch auch zitiert. Ja. Mhm. Und dann habe ich dann so Schnäuben und Schnauzen. Und da kann man schon ein bisschen ahnen, wie in Nürnberg da gesprochen wurde, wenn der Sachs da so drauf losreimt.
Ne? Ja. Weil Sie es gerade sagen, ich habe das Buch dabei und das ist mir auch aufgefallen. Das ist eine wunderbare Stelle. Sie zitieren in diesem Buch eben auch sehr ausführlich solche Quellen, die man da nachlesen kann. Hör Mensch, wenn du zu Tisch wild garn, dein Händ soll du gewaschen haben. Ich sage das jetzt auf hessisch gefärbten Hochdeutsch. Also wenn hier steht Garn, steht es, das heißt ja eigentlich gehen.
Ja.
Das steht jetzt hier, weil die Leute Garn gesprochen haben oder weil Hans Sachs es auf das Wort Hahn, also haben, verkürzt reimen will. Ist das so ein Indiz, wie die gesprochen haben in Nürnberg?
Ja, ich denke schon, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt nicht nur ein willkürlicher Reim, weil dann wird's ja komisch wirken. Also das ist schon, denke ich, schon nahe an der Sprechsprache dran. Ja.
Nicht Schnaude oder Säu ist Schmatz, nicht ungestüm nach dem Brot Platz, dass du kein Geschirr umstoßen tust, das Brot schneid nicht an deiner Brust tust, also da ist so ein bisschen...
Ja, aber es holt ja immer sehen, es gibt doch der Großmeister der deutschen Sprache. Ja? Er sagt, neige du Schmerzensreiche. Das reimt sich nicht. Aber wenn dann einfällt, dass der Goethe Frankfurter war, dann heißt es neige du Schmerzensreiche und dann passt es schon wieder.
Das ist genau das berühmte Beispiel des Goethes. Und da kommt ja noch das Problem der Orthographie dazu.
Genau.
Wir haben vor ein paar Jahren eine völlig sinnlose Rechtschreibreform gehabt, die sich überhaupt nicht durchgesetzt hat, mit wenigen Ausnahmen. An sowas hat man damals gar nicht gedacht. Also man schrieb, wie man sprach, wie die schreiben konnten. Die wussten, welcher Laut welchen Buchstaben zuzuordnen war und haben das dann so aufgeschrieben.
Ja, noch schlimmer. Es ist ja so, das ist manchmal schon sehr irritierend, dass es manchmal oder oft überhaupt noch nicht mal ein Bewusstsein für Normierung gab. Also denn der Dürer bringt es fertig in einem Absatz, der vielleicht 5 Zeilen hat und da kommt 3-mal das Wort Nürnberg vor. Und sein Nürnberg ist 3-mal verschieden geschrieben. Ja, da ist man doch ein bisschen fassungslos dann. Ja. Dass innerhalb eines Textes jeder da macht, was er will.
Also das sind Kriterien, die im Grunde erst im 18., 19. Jahrhundert aufkommen. Vielleicht mit den Lateinstudien für jedermann, weil man da eine Orthographie hatte bei den lateinischen Autoren. Ja. Dann wusste man, wie das klingt. Wir machen wieder Musik, Herr Preisendörfer. Antonio Vivaldi, das ist jetzt... sehr kultiviert gegenüber dem, den Tischregeln, die Hans Sachs, das wird noch viel derber und deutlicher, wo man sieht, was er nicht wollte und was eben offensichtlich passiert ist bei Tisch. Diese strengen Regeln, die hat es ja dann noch bis ins 20. Jahrhundert gegeben, wie das mit dem Essen bei Tisch ist, wo man die Hände halten soll, dass nur der Vater redet, die Kinder zu schweigen hatten und kennt man alles. Antonio Vivaldi, eine Trio-Sonate. Sie sind ein Liebhaber der Barockmusik?
Ja, ich bin sehr versessen auf diese Musik, aber laienhaft versessen. Also ich habe da keine musiktheoretische Kompetenz, ich höre es halt sehr gerne.
Der Anfang der Sonate, der Trio-Sonate Opus 1 Nummer 6 von Antonio Vivaldi, eine Variationenreihe über das im Barock und schon zuvor beliebte Lied- und Harmoniemuster La Folia. Ausgesucht hat es Bruno Preisendörfer, der solche Musik gerne hört, vielleicht in Schreibpausen oder zur Rekreation oder zu der Ideenfindung, zum Beispiel seines wunderbaren Buches als unser Deutsch erfunden wurde, Reise in die Lutherzeit. Bruno Preisendörfer ist zu Gast in HR2 Kultur in der Sendung Doppelkopf. Andreas Bomber ist der Gastgeber. Das mit dem Deutsch, das haben wir eruiert, Herr Preisendörfer. Jetzt komme ich auf die Reise in die Lutherzeit, eine Zeitreise. Sie als Autor haben aber den umgekehrten Weg zu gehen. Also Sie wissen ja alles, was hinterher passiert ist, wozu es geführt hat. Wie sehr kann man sich dann in eine originäre Situation wie der Lutherzeit, wo diese Sprache erfunden wurde, wir haben drüber gesprochen, wie sehr kann man sich da eigentlich zurückversetzen?
Die Frage ist natürlich wirklich wichtig und klug, weil in der Tat man weiß ja, wie es ausgegangen ist, was ja die Zeitgenossen nicht wussten. Also von daher ist dieses Hineinversetzen immer ein Spiel, weil man ja diesen Verständnisvorteil hat. Übrigens spiele ich selber damit. Es gibt so eine Szene in dem Buch, wo der Luther seiner Katharina sagt, wenn du bis nächsten Ostern die ganze Bibel fertig durchgelesen hast, dann kriegst du 50 Gulden, was sehr viel Geld war. Das war also nicht irgendwie da Zeugnisgeld, 2 Euro, das war richtig viel Geld. Das war die Hälfte von dem, was ein Garten gekostet hat, vor dem Elstertor, den die Katharina kaufen kann. Und dann schreibe ich dann, wie sie da so sitzt und liest und liest und dauernd ist irgendwie was im Haus los und die Magd scheppert mit den Kannen und so weiter und so fort. Und dann schreibe ich, ja, wir würden ihr gerne helfen, damit sie das machen kann. Aber Zeitreisende sind machtlos, sie können nicht eingreifen. Aber steht dann da, wir wissen, sie wird den Garten bekommen. Mhm. Also das ist so ein Spiel mit dieser natürlich eher harmlos, scherzhaftes Spiel mit dieser Konstellation. Es ist der Versuch, eine Zeit zu erzählen, ohne in unwissenschaftliche Kolportage zu verfallen und ohne sich in strukturelle Abstraktionen zu versteigen. Dazwischen bewegt sich dieses Buch. Mit dem Anspruch, wissenschaftlicher Kritik standzuhalten. Deshalb ist auch jedes kleinste Zitat, jede Zeitzeugenstimme, das ist im Anhang alles dokumentiert und nachgewiesen. Es gibt auch keine so mit viel Fantasie ausgeschmückten Szenen wie in einem historischen Roman, weil es eben ein Sachbuch ist. Und dieses Konzept ist vielleicht das, was die Sache lebendig macht und was diese vielen Anekdoten, die erzählt werden, trotzdem zusammenhält. Also das fliegt ja nicht auseinander wie so ein Konfetti, wo das völlig beliebig ist, sondern es entsteht ja doch, hoffe ich jedenfalls, ein halbwegs anschauliches Gesamtbild der Zeit, nicht nur lauter kleine Bröckelchen und Tröpfelchen.
Hm. Das nimmt man die Antwort auf eine Frage vorweg, die ich Ihnen stellen wollte. Ich habe das Buch mit großem Gewinn gelesen. Ich habe auch nicht vorne angefangen. Bei manchen Büchern kann man das, zum Beispiel bei Ihrem, weil Sie das sehr kleinteilig in Kapitel, in Übersichten, übersichtliche Themen und kleine Kapitel gegliedert haben, habe hinten angefangen. Und dann habe ich von vorne angefangen und jetzt bin ich wieder da hinten und freue mich, das dann wieder zu lesen, weil man liest dann oft mit anderen Augen, weil man viele Quellen, die sie verwenden, ja vorher schon dann gefunden hat. Also kann man das so sagen, wissenschaftliche Prosa, aber Sie denken nicht an das Seminar, an die Universität, an eine intellektuelle Kundschaft, sondern auch, dass schon jeder, der sich für das Thema, als unser Deutsch erfunden wurde, interessiert, auch mit Gewinn lesen kann.
Das Publikum, das ich erreichen möchte, ist natürlich ein bildungsbürgerliches Publikum, wenn man das so sagen will. Aber es ist kein akademisches Publikum, obwohl ich auch viele Lob von Akademikern bekomme. Aber es soll kein akademisches Buch sein.
Wir haben ja das Phänomen, dass sich geisteswissenschaftliche Bücher, wenn man jetzt wieder Wissenschaft nennt, in letzter Zeit ganz gut verkaufen. Also Graham Clark über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, Schlafwandler war ein Bestseller. Dann ein Buch von Johannes Fried, mit dem ich auch schon in dieser Sendereihe gesprochen habe, über Karl den Großen, ein Wälzer von 1000 Seiten, hat sich unglaublich gut verkauft. Das kauft man nicht nur, es kostet ja Geld, dann liest man es auch. Also es gibt ein Interesse an solchen Themen. Hat Sie der Erfolg Ihres Buches, der Sie ja bis in die Bestsellerlisten im Spiegel und wo auch immer geführt hat, hat Sie das überrascht?
Das Ausmaß des Erfolges schon. Also wir haben natürlich gehofft, auch von dem Vorgängerbuch, also das Goethe-Zeitbuch, da hatten wir gehofft, dass sich das gut verkauft. Das hat sich auch gut verkauft. Auch dieses Buch hatte noch mehr Resonanz, als wir schon erwartet hatten. Und das Goethe-Zeitbuch hat natürlich jetzt das Luther-Zeitbuch auch ein bisschen gebahnt. Und natürlich muss man ja sagen, das liegt ja nicht an dem Preisendorfer in erster Linie, sondern es liegt an Luther und am Jahr 2017, dass dieses Buch dann doch den Vogel abgeschossen hat. Also ich bin im Herbst 2016 über die Frankfurter Buchmesse marschiert und ich wusste ja, dass viel erscheint, auch viel Tolles erscheint, ja, von Historikern, denen ich gar nicht gewachsen wäre, ja, von denen ich nur gelernt habe in meinem eigenen Buch und die dann sozusagen Neuauflagen ihrer Bücher publiziert haben. Aber als ich über die Frankfurter Messe gestiefelt bin und habe geguckt, was da wirklich anrollt an Luther-Büchern, da wurde ich da schon ein bisschen blass um die Nase und habe gedacht, wie wirst du da bestehen in diesem Umfeld? Ja, also das war dann schon natürlich toll.
Ja, Luther ist auch ein vielschichtiges Thema, weil er ja nicht nur mit der Bibelübersetzung Erfolg hatte und auch nachhaltigen Erfolg hatte, sondern eben auch sehr vielfältig sich geäußert hat und in sehr problematischen Dimensionen, was seinen Antijudaismus angeht, in den Tischreden, das haben Sie auch betont. So ein bisschen geht mir unter in diesem Jahr, dass dieser Luther, da haben die Pädagogen irgendwie geschlafen. Also die könnten sich doch auf den Luther berufen und sagen, dass jedermann lesen und schreiben lernt. Das war ein Ziel von Luther, dass er das versteht, was in der Kirche gesprochen wird, eben in dem theologischen und religiösen Sinne und im Sinne der Glaubens, der Vermittlung von Glaubensinhalten, dass man sagt, der Luther ist doch der Vorreiter der modernen Pädagogik. Das lese ich nicht. Ich lese viel vom Antijudaismus. Die Theologen nehmen ihn ein, aber die Pädagogen nicht. Muss man da noch eine Lanze brechen für Martin Luther?
Das glaube ich nicht, dass es unbedingt notwendig ist, weil die Galionsfigur an dem Punkt ist halt eher nicht der Luther, sondern der Melanchthon, der auch in der Bildungsgeschichte da, wie heißt der, Präzeptor Germaniae, also der Lehrmeister Germaniens oder Deutschlands natürlich, der hat ja auch die Studienordnung entwickelt und hat sehr viel theoretisiert, auch über Pädagogik. Der wäre sozusagen der eigentliche Ankerpunkt. Und jetzt ist aber der Melanchthon halt nicht so eine faszinierende Gestalt. Der hat nicht so viel Charisma oder nicht so viel zugeschriebenes Charisma. Das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Ja, und so geht das irgendwie ein bisschen unter. Den Luther jetzt sozusagen da in die erste Reihe zu schieben, das wäre meiner Meinung nach bildungsgeschichtlich nicht ganz korrekt, weil das ist wirklich Melanchthon und andere Leute um den Luther herum.
Man könnte sagen, die von Luther angestoßene Bewegung, die den Melanchthon beinhaltet, vielleicht ist unser historisches Gewissen nicht bereit, mehr als eine Leitfigur pro Jahrhundert zu akzeptieren.
Ja, wie gesagt, also der Melanchthon ist ja also dieser Nimbus Präzeptor Germaniae, der in den Bildungsschichten auch im 19. Jahrhundert ganz stark war. Aber der Melanchthon wird halt schon natürlich und auch irgendwie mit Recht, es wäre ja albern, da überkritisch zu sein, der wird von diesem Koloss einfach in der Wahrnehmung der nachkommenden Zeiten einfach von diesem Koloss erdrückt. Ja, weil so eine Figur wie Luther gibt's in der ganzen europäischen Geschichte nicht so viele.
Ja.
Also das muss man sich ja klar machen. Das ist ungefähr so, wie wird aus diesem komischen kleinen Leutnant, so körperlich kleinen Leutnant, wie wird aus so jemandem Napoleon, wie wird aus diesem Wittenberger Mönch Luther. Solche Figuren gibt's, die kann man eine Hand abzählen, da gibt's nicht viele.
Goethe gehört zum Beispiel dazu,
dessen
Zeit sie ja auch ein Buch gewidmet haben.
Richtig, Goethe gehört auch dazu, aber Goethe ist ja nun ein Übermeister, aber ein Kulturmeister, ein Sprachmeister. Dessen soziale und politische Relevanz ist ja also minimal verglichen mit Luther in seinem komischen Weimarer Herzogtum, wo er für die Pflasterung der Straßen zuständig war. Das hat man ja, das ist ja keine adäquate Vergleichsdimension zu dieser Riesengestalt Luther im historischen, sozialen, politischen Bereich, im sprachlichen und kulturellen natürlich schon.
Wir machen wieder Musik. Ich komme auf eine Stelle in Ihrem Buch zurück, wo Sie den Großmeister des neuen deutschen Liedes, Georg Forster, zitieren. Das ist auch ein Mediziner, hat Medizin studiert in Wittenberg und hat bei Luther verkehrt im Hause. Er schrieb in seinem guten, alten und neuen deutschen Liedlein, das ist eine in Nürnberg gedruckte Sammlung, über diese ehrliche und liebliche Kunst, er meint die Musik, die bei allen Fröhlichkeiten und Kurzweilen gebräuchlich frische deutsche Lieder zu singen oder auf den Instrumenten zu üben, durch welches dann viel unnützes Geschwätz, Zutrinken und andere Laster verhindert werden. Das ist lustig.
Das ist lustig, ja genau. Singt Kirchenlieder, damit ihr hier keine Sauflieder singt.
Wir hören ein Stück aus diesem berühmten Studies for Player Piano von Conlon Nancarrow. Das ist so Minimal Music.
Da kann ich vielleicht doch, das ist doch eine kleine Geschichte wert. Also der fasziniert mich deshalb, weil, das muss man wissen, das ist ein amerikanischer Komponist eigentlich, der aber in Mexiko gelebt hat und dann 40 Jahre lang, er ist vor 20 Jahren gestorben, 1997, und irgendwie von den späten 40er Jahren bis 1997 in einem dunklen Keller gesessen hat und hat Musik für diese Player Pianos gespielt. Was heißt, er hat Löcher in die Blätter für die Walzen gestochen. Also die ganze Zeit da reingestanzt in diese Sachen und hat da Musik komponiert, die halt von menschlichen Händen nicht zu spielen ist. Und diese fast autistische Bezogenheit mit dieser Ausdauer, ja, das fand ich einfach, also ich habe ja nun kommuniziere mit meinem Publikum über die Bücher, aber manchmal kommt man sich schon so ein bisschen kellermäßig vor, wenn man so viel Sachen schreibt.
fast chaotisch diese Studie für Player Piano von Condon Nancarrow ausgesucht und kommentiert hat, als Bruno Preisendörfer zu Gast in HR2 Kultur, der Sendung Doppelkopf. Als unser Deutsch erfunden wurde, das ist der Anlass, der Aufhänger unseres Gesprächs, Herr Preisendörfer, also diese Lutherzeit, auch zeithistorisch, alltagsgeschichtlich, das ist eine Alltagsgeschichte, die Sie schreiben. Man darf sich das nicht so vorstellen, Sie nehmen irgendwelche Texte und interpretieren die dann, sondern das sind ja Spiegel Ihrer Zeit, wo aufgeschrieben wurde, was die Leute erlebt haben und aufgeschrieben wurde, was sie besser tun sollen, also aus der Realität heraus sozusagen eine Anleitung fürs bessere Leben zu geben. Das ist ja auch Bestandteil von solchen Quellen, von so Sammlungen. Wo finden Sie die eigentlich alle?
Gott segne das Internet. Also diese Bücher sind ja teilweise sehr selten. Sie sind oft sehr kostbar. Und wenn ich dann in Bibliotheken gehen müsste, in einen Raum, wo oben eine Kamera ist, damit ich da keine Seite rausreiße und mit weißen Handschuhen dann die Seiten umblättern muss, dann kann man so ein Buch nicht schreiben. Oder höchstens, wenn man Professor ist und einen Stab von Mitarbeitern hat. So ist aber vieles digitalisiert, sodass man diese alten Bestände, obwohl ich das eigentlich hasse, am Schirm zu lesen, aber da ist das sehr hilfreich, sonst wäre das Buch, muss ich ehrlich sagen, es wäre sonst von dem Zeitaufwand und vom Kraftaufwand nicht zu machen gewesen. Natürlich habe ich dann auch Reprints gelesen und mir Bücher besorgt, selbstverständlich in Weinbibliotheken, aber diese Erleichterung, da das so digital zur Kenntnis nehmen zu können, das war schon enorm.
Als Arbeitsmöglichkeit ist das wunderbar. Und man kann ja dann hinterher, im Grunde, wenn man es fertig geschrieben hat, geht man nochmal hin, um die Aura des Echten zu spüren in Bibliotheken. Das ist ja dann oft zugänglich auch.
Ja, ist oft zugänglich. Aber wenn Sie, weiß ich nicht, in Dessau zum Beispiel, in der anhaltinischen Landesbibliothek, da haben Sie so ein paar Kostbarkeiten, aber die, mit denen kann ich ja nicht arbeiten. Das sind ja, das ist ja eine Weihestunde, wenn einem so ein Objekt vorgeführt wird. Da hat man nur einen Meter Sicherheitsabstand zu halten und damit ja kein Stäubchen drankommt. Ist ja auch in Ordnung. Muss ja geschützt werden, das Kulturgut.
Es heißt in Ihrem Buch, ich glaube im Vorwort schreiben Sie das, dass die Lutherzeit wie sonst nur noch die Goethezeit historischer Projektionsraum und Mythenreservoir der deutschen Geschichte ist. Wie ist das zu verstehen?
Na, das hat damit zu tun, dass halt die deutsche Geschichte so vieles ihrer Selbstbezüglichkeiten und ihrer Selbstdeutungen und ihrer Symbolisierungen aus dieser Epoche bezieht. Also es gab ja ein halbes Jahrtausend, die Rezeptionsgeschichte, wie man sagen könnte, oder das, was man mit der Epoche und mit Luther und mit der Reformation angestellt hat, die hat ja nun sehr verschiedene Sachen hervorgetrieben, auch schlimme Sachen, auch widerwärtige Sachen, das müssen wir jetzt im Einzelnen nicht rekapitulieren. Aber auch heute, und auch das ist ja richtig, versucht ja unsere Zeit und die Leute in unserer Zeit, ob das nun intellektuelle Schriftsteller, Kirchenleute sind, sogenannte einfache Leute sind, versucht man sich ja mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Und wenn ich dann in U-Bahn fahre und sehe, gucke aus dem Fenster und sehe die großen Plakate und da steht dann Hammer.de, wo dann mit Hammer.de das ist irgendwie, da wird dann geworben für drei große Ausstellungen halt. Eine im Deutschen Historischen Museum, glaube ich, ist dabei in Berlin. Das hat natürlich dann kuriose Formen oder das berühmte Playmobil-Teilchen von Luther oder die Luther-Socke, die ich manchmal bei meinen Lesungen trage, habe ich in Wittenberg gekauft, die Luther-Socke. Was wird da wohl draufstehen auf der Luther-Socken? Kann ja nicht anders sein. Und das sind natürlich Beränzchen. Aber in der Zeit ist sehr, sehr viel konfiguriert worden, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa und eigentlich auch global. Denn die Lutherzeit war auch die Zeit Calvins, darf man nicht vergessen. Weltweit gibt es 70 Millionen Lutheraner. Nichts im verglichen mit den Puritanern und mit den kalvinistischen
Strömungen. Vor allem ist um 1500 ja die Welt größer geworden. Man hat ja die Amerikas entdeckt.
War die erste Phase der Globalisierung, könnte man sagen. Ja, es war die Inkubationsphase des modernen Geld- und Finanzsystems. Deshalb ist dieses Buch ja auch kein Buch über Luther, sondern über die Zeit. Da spielen die Fuggen eine Rolle, da spielt der Kaiser Karl eine Rolle, da spielen die Nürnberger Kaufleute eine Rolle, Dürer. Also das ist ja eine sehr, sehr aufregende Zeit gewesen.
Ja, unbedingt. Und das ist sozusagen das Mythenreservoir und der Punkt, wo man sieht, wie von da aus die Welt sich dazu entwickelt, wie sie heute ist. Und es gibt immer wieder Verweise, die Sie, was ich besonders sympathisch und anregend finde, wo Sie dann auch mal sagen, heute das kann man direkt zurückverfolgen bis in die damalige Zeit. Bruno Preisendörfer, zu Gast in H2 Kultur. Wir haben eine letzte Musik, das ist Jazzmusik. Das World Saxophone Quartett spielt Tänze und Balladen. West African Snap. Hat das was mit Globalisierung zu tun? Auch der Musikgeschmack hat sich globalisiert.
Ja, könnte man vielleicht sagen. Aber ich finde das einfach, das ist so ein Fröhlichmacher. Deshalb habe ich das ausgesucht, weil es so ein richtiger Fröhlichmacher ist, finde ich.
Vielen Dank, Bruno Preisendörfer. H2 Kultur, Doppelkopf, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.